Übersetzung. Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. Erläuterung. Hier wird klar gesagt, dass Anhaftung an eine Sache die Ursache von Knechtschaft im bedingten Leben ist und dass diese gleiche Anhaftung, wenn sie auf etwas anderes gelenkt wird, das Tor der Befreiung öffnet. Anhaftung kann nicht abgetötet werden, sie muss nur übertragen werden. Anhaftung an materielle Dinge wird materielles Bewusstsein genannt und Anhaftung an Krishna oder seine Geweihten wird Krishna-Bewusstsein genannt. Bewusstsein ist daher der Sitz der Anhaftung. Es heißt hier klar, dass wir Befreiung erlangen, wenn wir das Bewusstsein einfach vom materiellen Bewusstsein zu Krishna-Bewusstsein läutern. Trotz der Feststellung, dass man Anhaftung aufgeben soll, ist Wunschlosigkeit für ein Lebewesen nicht möglich. Ein Lebewesen hat von Natur aus die Neigung, an irgendetwas anzuhaften. Yes. Wir sehen, dass jemand, der kein Objekt der Anhaftung hat, wie zum Beispiel Kinder, seine Anhaftung auf Katzen und Hunde überträgt. Für Srila Prabhupada war das immer sehr kennzeichnend, dass er alte Leute auf seinen Morgenspaziergängen sah, wie die ihren Hund für manchmal eine Stunde spazieren führten und warteten, bis die Wurst rauskam. Nicht da, und damit, in New York ist es so, dass man die Hundefäkalien dann als Hundebesitzer mit einer Schaufel aufnehmen muss und dann an die vorgeschriebenen Orte hinbringen muss. Und Prabhupada beobachtete das und aus dieser Beobachtung, die in Indien nicht zu machen ist, erst jetzt in neuester Zeit hat sich in Bombay das eingeschlichen, dass reichere Indere sich aristokratische Hunde zu ereignen, nicht? Also Prabhupada sah das aber, als er nach Amerika kam, das erste Mal. Ich bringe das hier gleich in die Erläuterung rein. Wir sehen, dass jemand, der kein Objekt der Anhaftung hat, wie zum Beispiel Kinder, seine Anhaftung auf Katzen und Hunde überträgt. Dies deutet darauf hin, dass die Neigung zu Anhaftung nicht aufgegeben werden kann. Sie muss für den besten Zweck genutzt werden. Unsere Anhaftung an materielle Dinge verlängert unseren bedingten Zustand, doch die gleiche Anhaftung ist die Quelle der Befreiung, wenn sie auf die höchste Persönlichkeit Gottes oder ihre Geweihten übertragen wird. Hier ist es empfohlen, Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten, die Sadhus, zu übertragen. Wer nun ist ein Sadhu? Ein Sadhu ist kein gewöhnlicher Mann in einem safranfarbenen Gewand oder einem langen Bart. Ein Sadhu wird in der Bhagavad Gita als jemand beschrieben, der sich unerschütterlich im hingebungsvollen Dienst betätigt. Selbst wenn man die strengen Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes nicht einhält, muss man als Sadhu angesehen werden, wenn man nur einfach unerschütterlichen Glauben an Krishna, die höchste Person, hat. Sadhu eva samantavya. Ein Sadhu ist ein strenger Nachfolger hingebungsvollen Dienstes. Es ist hier empfohlen, seine Anhaftung auf den Sadhu oder Gottgeweihten zu übertragen, wenn man tatsächlich das Brahman erkennen oder spirituelle Vollkommenheit erreichen möchte. Auch Sri Chaitanya bestätigt dies. Lava matra sadhu sange sarva siddhi hoya. Schon durch einen Augenblick Gemeinschaft mit einem Sadhu kann man die Vollkommenheit erreichen. Mahatma ist ein anderes Wort für Sadhu. Es heißt, dass Dienst für einen Mahatma oder fortgeschrittenen Geweihten des Herrn Dwaram Ahur Vimukte oder die Hauptstraße zur Befreiung ist. Der schnellste Weg. Mahatsevam Dwaram Ahur Vimukte Samo Dwaram Yoshitam Sangisangam. Dienst für Materialisten hat die gegenteilige Wirkung. Wenn jemand einem groben Materialisten, das heißt einem Menschen, der nur dem Sinnengenuss ergeben ist, seine Dienste anbietet, öffnet sich für ihn durch die Gemeinschaft eines solchen Menschen das Tor zur Hölle. Srimad Bhagavatam, 5. Kapitel, Vers 2. Das gleiche Prinzip finden wir hier bestätigt. Anhaftung an einen Gottgeweihten ist Anhaftung an den Dienst des Herrn. Denn wenn man mit einem Sadhu zusammen ist, wird der Sadhu einen lehren, wie man ein Geweihter, ein Verehrer und ein aufrichtiger Diener des Herrn wird. Das sind die Gaben eines Sadhu. Wenn wir mit einem Sadhu zusammen sein wollen, können wir nicht erwarten, dass er uns unterweist, wie wir unsere materiellen Verhältnisse verbessern können. Er wird uns vielmehr Unterweisung geben, wie wir den Knoten der Verunreinigung materieller Anziehung durchschneiden und uns zum hingebungsvollen Dienst erheben können. Das ist das Ergebnis der Gemeinschaft eines Sadhu. Kapila Munis erste Anweisung lautet, dass der Pfad der Befreiung mit solcher Gemeinschaft beginnt. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nirvaseisa Sunyavari Paskatyari Tatharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravandina Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Prasanga Majaram Pasham Atmana Kavayo Vidu Saeva Sadhu Shukrito Moksha Dwarama Pavritam. Übersetzung: Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung des verurteilten Seele ist. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. Dies ist, wie die vorangegangenen Verse, eine Unterweisung, die Kapila Muni seiner Mutter Devahuti gibt. Devahuti war in einem Königsgeschlecht geboren worden und wohnte in und lebte in wunderbaren Umgebungen. Ja, es wird beschrieben, dass sie so schön war, muss ich jetzt gerade mal erinnern, sie war sehr schön, und als sie auf dem Dach des Palastes Ball spielte, saß jemand, der mit einem Viman, einem Flugzeug, darüber flog. Und er war von dieser Schönheit dermaßen beeindruckt, dass er aus seinem Flugzeug herausfiel. So schön war sie. Also sie war von direkt übermannender Schönheit, könnte man im wörtlichen Sinne jetzt sagen. Nun, sie hatte gehört von einem großen Heiligen, der als Asket im Wald lebte, und als die Zeit kam, wo Heiratsgedanken akut wurden, entwickelte sie den Wunsch, nur diesen Asketen zu heiraten. Nun, dieser Asket hatte ebenfalls eine Unterweisung erhalten, dass er Ashram, das heißt sein Zölibat, aufgeben sollte und ins Haushälterleben gehen sollte, um Kinder in die Welt zu setzen. Als deswegen der Vater von Devahuti diesen Asket, der Kardama Muni hieß, ansprach, lächelte Kardama Muni und sagte, ja, dies scheint mir eine gute Arrangierung zu sein, und die Hochzeit wurde dann im Wald zelebriert. Muss sehr, sehr einfach zugegangen sein. Devahuti beschäftigte sich daraufhin im Dienste ihres sehr weit fortgeschrittenen Ehemannes. Und es heißt, dass es ihr nicht einfach fiel, denn sie war eine umwöhnte, um nicht verwöhnte zu sagen, eine umwöhnte Königstochter, die sich nur sehr schwierig auf die Härten eines Waldlebens, eines Einsiedlerlebens einstellen konnte. Und im Verlauf ihrer Gemeinschaft mit ihrem Ehemann wurde sie sehr mager unter. Sie kümmerte sich auch nicht um ihr Haar, Haar verfilzte. Und sie lebte ein völlig asketisches Leben, wie ihr Mann auch, und wurde so von allen materialistischen Neigungen, die vielleicht als Spuren noch in ihrem Herzen waren, geläutert. So, als das geschehen war, nahm sich Gadama Muni mehr seiner Frau an, und schließlich dann erzeugte er mehrere Kinder, von denen eines dieser Kapila ist, von dem wir in diesen Versen lesen. Nun, Kapila war der letzte Spross, der Devahuti blieb, und sie war natürlich sehr, sie war eine Frau, ihr Mann hatte sie verlassen, um in den Lebensstand der Entsagung einzugehen und als reisender Mönch seine letzten Tage in der Welt zu verbringen. Die Töchter waren alle bereits verheiratet worden. Und Devahuti spürte deutlich, dass auch ihr Sohn sie verlassen würde. Und so wandte sie sich an ihren Sohn, um von ihm Unterweisung zu erhalten über das Wissen des spirituellen Lebens. Und ihr Sohn gab ihr danach Unterweisung. Und eine der Unterweisungen, die er ihr gab, haben wir heute. Es ist eine sehr wichtige Unterweisung. Er riet nämlich seiner Mutter, nicht materiell verhaftet zu sein. Und ich möchte den Vers nochmal vorlesen, nachdem wir also den geschichtlichen Kontext haben, werden wir es vielleicht besser, einfach besser verstehen. Jeder gelehrte Mensch weiß sehr wohl, dass Anhaftung an materielle Dinge die größte Verstrickung der spirituellen Seele darstellt. Doch wenn diese gleiche Anhaftung auf die selbstverwirklichten Gottgeweihten gelenkt wird, öffnet sie das Tor der Befreiung. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder in dieser Versammlung nach diesem Standard gemessen ein gelehrter Mensch ist. Ob mit anderen Worten, jedem klar ist, dass Anhaftung an materielle Dinge eine Verstrickung der spirituellen Seele darstellt, und möchte deswegen hier ganz kurz darüber sprechen, um dann auf die anderen Punkte einzugehen, die in der Erläuterung gemacht werden. Wie ihr wisst, haben wir alle unsere Anhaftungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Feriengäste, die hier sind, sich zum Beispiel sehen nach ihrem schönen Bett, wo man mal endlich in Ruhe einfach nur schlafen kann. Ich weiß, dass viele so denken, und hab hier so ein paar Stichproben unternommen, dass man einfach in seine eine gewohnte und vertraute Umgebung, wo man alles so maximal so arrangiert hat, wie es einem passt, für ein angenehmes Leben. Da entwickelt man selbstverständlich Anhaftung dran, und der Geist wandert dorthin zurück. Oder man entwickelt Anhaftung an bestimmte Gegenstände, die einen begleiten, wie zum Beispiel ein wohltemperiertes Klavier oder ein besonderer Wanderschuh oder an einen bestimmten modischen Artikel, mit dem man sich schmückt und mit dem man herumgeht, ein bestimmtes Kleid oder ein bestimmtes Dhoti oder ein so weiter und so fort. Oder man hat Anhaftung an eine Musikgruppe, deren flotte Rhythmen einem besonders zusagen. Man hat Anhaftung an Bilder. Es gibt viele Leute, die zum Krishna-Bewusstsein kommen und die sagen, ich kann nur ein Gottgeweihter werden, wenn ich mindestens 5 Stunden am Tage malen kann. Und dann schaut man sich die Gemälde an also bei einem ist es mir so gegangen, das waren dann so abstrakte Gemälde, wo er also mit dem Pinsel so ging und so weiter. Und ich dachte, also ich konnte mit dem Gemälde nichts anfangen, weil mein Kunstverstand also absolut nicht ausgebildet ist, was abstrakte Kunst bedeutet, nicht? Und mir war es merkwürdig, wie konnte er angehaftet sein an dieses Gemälde, an diese Malereien. Aber ich selber hatte dann musste mich dann selbstkritisch an meine Zeit erinnern, als ich kam. Ich bin nur unter der Bedingung zum Tempel gekommen, dass ich 2 Stunden am Tag Geige spielen durfte. Und mein Geigenspiel war also dermaßen unkoordiniert, dass ich habe die Anhaftung nur aufgeben können. Ich weiß noch genau, dann kam, spielte ich wieder so Geige ganz schnell und wäre also gut für die Punkmusik geeignet gewesen. Und dann kam schließlich ein Geweihter herein, steckte seinen Kopf herein und sie tolerierten mich ja irgendwie. Ich musste mich wirklich wundern. Und sagte, aha, der Teufelsgeiger spielt wieder. Und dann irgendwie war mir das auch schon langsam albern vorgekommen, dass ich da immer 2 Stunden schnell geigen musste und wenn man sehr erschöpft war danach und eine halbe Stunde Rast brauchte, um wieder in die Welt der normalen Kommunikation Einlass zu finden. Nicht? Und irgendwie hätte dann also diese Bemerkung Teufelsgeiger sagte, da hat es mir dann auch gereicht, habe ich der Geige feierlich entbracht, nicht? Und sie nach Hause gebracht für irgendwelche Nachkommen des Clans, aus dem ich stamme, die sich dann mit der Geige erfreuen sollten. So, Anhaftung sind für die bedingte Seele etwas ganz Natürliches. Es heißt, dass selbst jemand, der alles aufgegeben hat, seine Anhaftung entwickeln kann auf ein einfaches Stück Tuch. In den Veden wird folgende Geschichte gegeben über Anhaftung, die uns gut einen guten Einstieg in dieses durchaus kritische Thema oder problemvolle Thema gibt. Und zwar wird das Beispiel gegeben von einem Spiritualisten, der in dem Ashram oder dem Kloster lebte und dort einige Aufgaben hatte. Seine Aufgabe bestand darin, glaube ich, für das Geld zu sorgen, was da, also irgendwie Geld, eine Art von Währung zu sorgen, mit dem dieser Ashram sich erhielt, also mit dem die Mauern zum Beispiel ausgemessen wurde. Also für irgendwas war da jedenfalls Geld in dem Ashram. Spenden nehme ich an von reichen Laien, auf diese Weise den Ashram unterstützten. So. Ihm erschien dieser Umgang mit dem Geld als eine große Belastung und als eine große Verstrickung. Und so beschloss er, den Ashram zu verlassen und in den Himalaya zu ziehen. Und alles, was er mitnahm, war diese progressive Brahman Underwear, diese Unterhose, die sich die Heilige haben, die nur aus so einem Streifen besteht, also denkbar einfach. Und er hatte 2 davon. Wenn er morgens aufstand, wusch er die alte, also die er getragen hatte, und hielt sie auf und zog also die neue, die getrocknet war, vom Vortage an. Und so lebte er. Ganz einfach meditierte, aß vielleicht ein paar Beeren und essbare Wurzeln und hat sich so ganz und gar beschäftigt damit, mit dem Thema. Nun, eines Tages, als er sich den neuen Kopen, heißen die, den Underwear, diesen Kopen anziehen wollte, merkte er, dass ein Stück abgenagt war. Und er wusste, oh no, jetzt haben Mäuse meine Kopens aufgespürt. Und als er am nächsten Tag seinen bisher noch heilen Kopen anziehen wollte, registrierte er, dass das eine Verschwörung war. Hier waren tatsächlich Mäuse, die es auf seinen Kopen abgesehen hatten. Nicht? Und so war er ganz beschäftigt im Gedanken. Und was soll ich machen? Er ging zu einem Kaufmann in einem Dorf und sagte, was soll ich machen, weißt du? Ich war ganz einfach, du schaffst dir eine Katze an, die dafür sorgt, dass die Mäuse nicht mehr kommen. Oh, sagte er, gute Idee. Und hielt sich also die Katze und tatsächlich, die Kopens wurden nicht weiter reduziert in ihrer Größe. Es klappte also. Doch es ergab sich bald ein anderes Problem, und hier kommen wir jetzt auf die Verstrickung. Die Katzen wurden rastlos und miauten. Also jeder, der mit Katzen was zu tun hat, weiß, was das ein bestimmter Miauen auf einer bestimmten Terz bedeutet. Der braucht jetzt Milch. Die Katze braucht jetzt Milch. So ging er also zu dem Kaufmann und sagte: Also hör mal, meine Katze hier, mein Wachtposten ist unzufrieden. Ich muss wohl den irgendwie ernähren. Das ist doch ganz einfach, du schaffst hier einfach eine Kuh an. Oh, sagte er. Also wenn das so sein muss, meinetwegen die Kuh. Und so hatte er dann eine Kuh. Und auch das ergab Probleme. Die Kuh musste essen. Ihm wurde bald eine Wiese zugeordnet, auf der die Kuh graste, weil er sich Bauern beschwert hatten, dass die Kuh am Salat genascht hatte. Dann musste er aber als nächstes Arbeitskraft her, um die Wiese einzuzäunen, denn die Kuh, die blieb nicht einfach auf der Wiese, die ging weiterhin in den Salatgarten. So gab der Yogi, ging also in seiner Not zu Kindern und sagte: Also ich muss meditieren, mehr mache ich jetzt nicht an Verstrickung. Ich habe jetzt schon eine Katze und eine Kuh und eine Wiese, aber dass ich jetzt arbeite für die Kuh, dass ich ihren Stall hinzimmere oder so etwas, das geht mir doch nicht wirklich über die Hutschnur. So stellte er also die Kinder ein, um einen einfachen Zaun zu machen. Doch bald kamen die Eltern der Kinder und sagten: Das geht absolut nicht. Wozu meinst du, wo haben wir die Kinder gezeugt? Damit die uns helfen und nicht dir. Wir haben genug Schererei. Also was du machen musst, das ist eindeutig Folgendes. Du musst die schöne Schamilla aus der Nachbarschaft heiraten. Heirate die schöne Schamilla, dann hast du selber Kinder und dann können sie dir den Zaun einzäunen. So hast du eine Kuh, die Milch geben kann für deine Katze, damit deine Unterhose nicht abgenagt wird. Das gibt Logik. Schamilla ist die Lösung. So hat er also sich das lange überlegt und hat gesagt: Ja, also wenn ich meditieren will, und das will ich, dann muss ich mir die denkbar beste Umgebung schaffen. Ein unkompliziertes äußeres Leben, wo ich mich dann, natürlich die meisten von euch, einige von euch werden verheiratet sein und andere in ihrem Herzen ringen, das soll ich oder soll ich nicht, wie zwei Elefanten, die sich eine Schlacht liefern. In jedem Fall ist es, glaube ich, objektiv zu sagen, dass Heirat also nicht bedeutet, dass man weniger materielle Verstrickung hat, sondern eigentlich mehr. Man hat nicht nur mit den eigenen materiellen Wünschen zu tun und muss sie erfüllen, sondern auch mit den materiellen Wünschen eines anderen, auf den man sich noch einstellen muss. Und dann kommt den großen Bereich, dann wird der Ozean der Sexualität gekirnt oder gequirlt, und als Produkte kommen viele Kinder heraus, wie aus Joghurt, den man kehrt, Butter herauskommt. Und viele persönliche Verstrickungen, man hat dann Streit manchmal miteinander, was nicht ausbleibt, selbst in der besten Ehe. Und anyway, es ist ein großer Bereich, und schaut euch nur um, also denkt nicht, hier redet ein Mönch seine Polemik gegen den sonnenbeschienenen Strand des Ehelebens. Es schaut euch rum, 99% eurer Zeitgenossen sind verheiratet und verstrickt. So ins materielle Leben. Und ihr könnt auch die Krishna-bewussten Hochzeiten fragen. Ich meine, es ist natürlich nicht so, dass wir gegen Hochzeit per se sind. Eine spirituelle Hochzeit ist sicherlich besser, aber man merkt auch dort, dass man sich mehr um Dinge kümmern muss, wie Unterkunft, wie Kleidung, wie um die Kinder, um die Schulausbildung und so weiter und so fort. So, in letzter Sekunde, als also er schon fast, als schon alles abgesetzt war, kam plötzlich der spirituelle Meister dieses Yogis, dieses besonderen Falles, und sagte: Also mein Lieber, siehst du, ich glaube, es ist weniger Verstrickung, ein bisschen Geld, was kommt, einzusperren und den Schlüssel zu behalten und ihn und das Geld dann auszugeben für die Ausbesserung der Gebäude oder irgend so etwas, als jetzt dich groß und zu verstricken mit einem Haushalt und mit Familie. Du solltest also noch wenigstens zwei Lehrjahre im Ashram verbringen, und wenn du dann in den Hochzeitstand gehen willst, also warum nicht? So, dieser Punkt macht eine sehr gute Sache. Anhaftung fangen ganz harmlos an. Nicht? Man geht zum Beispiel vorbei und riecht plötzlich den süßen Geruch von anyway, das Beispiel will ich jetzt nicht geben, ich bleibe hier lieber, ich will nicht so zünftig werden. Lesen wir aus der Bhagavad Gita vor, wie Anhaftung passiert. Jayato Vishayan Punksa Sangate Supajayate Sangat Sanjayate Kama Kama Krodo Vijayate. Beim Betrachten der Sinnesobjekte entwickelt der Mensch Anhaftung. Das will ich haben. An sie. Aus solcher Anhaftung entwickelt sich Lust und aus Lust geht Zorn hervor. Aus Zorn entsteht Täuschung und der Täuschung folgt die Verwirrung der Erinnerung. Wenn die Erinnerung erst einmal verwirrt ist, geht die Intelligenz verloren, und wenn die Intelligenz verloren ist, fällt man wieder in den matteren Sumpf zurück. Das ist der Köder des matteren Daseins, Sinnbefriedigung. Wenn wir sie sehen, die Objekte, die uns für unsere Sinne angenehm erscheinen, dann werden wir angehaftet an sie. Man sieht das sehr deutlich in unserer heutigen Gesellschaft, wo die Kinder an und für sich schon von Kindesbeinen an darin ausgebildet werden, Anhaftung zu entwickeln. Sie werden, wenn sie sich gut geben, werden sie dann werden sie belohnt mit materiellen Dingen, kriegen Geschenke, werden mehr und mehr abhängig von diesen äußeren Dingen. Ich mag mich daran erinnern, ich war also schon mit 4 Jahren immer völlig aufsässig in der Schule, weil mich immer irgendwie, das hat mir Kirschen einfach von vornherein mitgegeben, diese strikte Ablehnung dieses sehr eindimensionalen materiellen Wissens. Und man sagte mir, ich sei außergewöhnlich talentiert, und wenn ich diese Ablehnung ablehnen würde, würde ich zu etwas großem materiellen Leben kommen, also, und hat dann Tests gemacht und so weiter. Aber ich kann mich noch deutlich daran erinnern, diese Prüfung ins Gymnasium, es gab damals eine Aufnahmeprüfung, das wussten alle in der Verwandtschaft, das können wir nur machen, wenn wir den bestechen, damit der materielle Anhaftung entwickelt und dann durch diese Anhaftung sich wirklich bemüht. Und ich kann mich also daran erinnern, mir wurde dann ein 10-Gang-Fahrrad versprochen, wenn ich die Prüfung bestehen würde ins Gymnasium, und wenn ich, so wie ich 18 Jahre und eine Sekunde alt wäre, könnte ich eine Prüfung für den Führerschein machen und würde dann ein Luxusauto kriegen. Die haben alles versucht, also, und als ich das sah, war ich natürlich hoffnungslos angehaftet. Aber 10-Gang Fahrrad, ja, dann fahre ich schneller als der Wind. Und dann habe ich mich ins Zeug gelegt und bin dann also da durchgekommen, bin dann dadurch rübergekommen. So, Anhaftung ist ein motivierender Faktor, um sich überhaupt zu bemühen. Würde es keine Anhaftung geben, würde kaum jemand in der Lage sein, diese unglaubliche materielle Anstrengung, die es im Berufsleben gilt, aufzubringen, machen. Ihr könnt es sehen, wenn man jemanden, der arbeitet, manchmal sagen Leute, na, ich arbeite, mir bringt das einfach Spaß. Die wollen das nicht zugeben, dass sie völlig verhaftet sind, wie ein Blutekel an der Vene. Nicht? Und das Geld ist, sie wollen sich das nicht eingestehen, weil das ja eigentlich zeigt, dass sie von niederer Niveau sind. Doch wenn man diesen Leuten nicht das Gehalt mehr gibt, dann hören sie auf zu arbeiten. Die meisten werden dann einfach ihre Arbeit aufhängen. Wir werden motiviert, indem wir an die Früchte unserer Arbeit haften. Das ist ein Grundprinzip des materiellen Lebens. Und entwickeln dann also dieses, was die Bhagavad Gita Lust nimmt. Lust ist nicht nur fleischliche Lust, wie es die Kirche formulieren würde, sondern einfach diese verintensivierte Anhaftung. Nun, weil man, und das ist hier die These, und ich bitte euch, die alle ernsthaft für euch selber zu überprüfen, weil durch materielle Dinge die spirituelle Seele doch nicht zufriedengestellt werden kann und so etwas wie eine gehende Leere im Herzen übrig bleibt. Deswegen entwickelt sich Zorn oder Verspannung. Es heißt, dass es drei Ebenen des materiellen Wunsches gibt. Das eine ist, man wünscht sich etwas und kriegt es nicht oder ist frustriert und dann zornig. Man sieht das sehr oft in weltlichen Liebesbeziehungen, wo sich jemand in jemand anderes verlustet und der betreffenden Person einen Heiratsantrag macht und die betreffende Person lehnt ab und sagt, du riechst auf den Mund, das läuft nie. Oder irgendwas. Sagt also, nein, es geht nicht. Dann wird die Person, die sehr zufriedengestellt war mit der anderen Person, also sehr angehaftet sogar, völlig zornig und werft ihr einen Pfannenkuchen ins Gesicht oder macht irgendwas Drastisches. Nicht? Man sieht es in vielfach so, dass die innigsten Anhaftungen, die größten Anhaftungen in Hass und in Zorn enden, weil da einfach nicht die Zufriedenheit da ist. Bei unserem ersten Beispiel ist es leicht zu verstehen, nämlich dass man sich etwas wünscht und es nicht bekommt. Dann ist es klar, dass man zornig wird. Jetzt kommt aber die zweite Ebene. Man wünscht sich etwas, man bekommt es und es erfüllt nicht die Erwartungen. Ich bin auch hier versucht, man kann hier sagen, die Gitarre, die man sich gekauft hat oder den neuen Sportwagen, der also, wenn man mit 80 in die Kurven geht, immer schleudert unglücklicherweise, nicht? Und so weiter. Oder dessen Motor zu laut ist und nicht leise genug singt, wenn er in die hohen Temperaturen kommt. Und so weiter und so fort. Es erfüllt also nicht die Erwartung. Das ist auch sehr oft in der großen Anhaftung der Sexualität da. Man hat sich das so schön vorgestellt. Man hat sich vorgestellt, wir machen alles zusammen. Wir sind zusammengeleimt wie mit Patex. So vertraut sind wir miteinander. Aber dann merkt man, der andere ist ein bisschen arrogant und ein bisschen stolz und ein bisschen... Ich tue gerne das Beispiel geben von Romeo und Julia, die ich schon gehört habe. Aber das ist, finde ich, so gut. Romeo und Julia, wisst ihr, konnten sich nicht kriegen, weil die Verwandten dagegen waren. Und so machte Romeo den völlig unphilosophischen Vorschlag, um vereinigt zu werden, lass uns beide uns umbringen, dann sind wir durch den Tod vereinigt. Das ist nicht sehr logisch und philosophisch, aber irgendwie klappte das bei Romeo und Julia. Es ging durch. Es hat ihre kritische Intelligenz einfach, es hat sich daran vorbeigeschlichen aus irgendeinem Grund. Ich nehme an, aus Anhaftung. So gaben sie sich den Freitod. Aber, und das ist als Drama in die Weltliteratur eingegangen und man spricht oft über Romeo und Julia, wenn man über Beziehung spricht. So, nun möchte ich rein hypothetisch annehmen, das wäre nicht so ausgegangen und euch das zweite Drama vorstellen. Mein zweites Drama geht, dass Romeo und Julia, dass wir sie besuchen würden nach 20 Jahren. Was wäre geschehen? Romeo wäre schon dick geworden, besonders in der Bauchgegend. Er sieht nicht mehr so fesch aus. Er hat unlängst die unangenehme Eigenschaft des Schnarchens entwickelt, sodass Julia nicht friedlich rasten kann. Julia sind inzwischen ein paar Zähne rausgefallen, weil sie so wahnsinnig angehaftet waren, Süßigkeiten, und sich nie die Zähne geputzt hat danach. Und jetzt wimmeln schon 6 Göhren in dem Haushalt von Romeo und Julia herum. Und Romeo hat festgestellt, dass Julia als rechte Aristokratin doch eigentlich ziemlich starke egoistische Züge hat, dass sie immer nur ihr eigenes Vorteil sah in der Beziehung. Und das hat Romeo schon manchmal zum Aufmotzen gebracht, nicht, sodass es ein paar Ehestreitigkeiten gab, die man nachher registrieren konnte an den Kratznarben auf seinem Gesicht. Und dann hat Romeo überhaupt Seitensprünge gemacht, weil er seine Sinne nicht kontrollieren konnte. Typisch Mann, hat Julia damals gesagt, kann sich nie verpflichten und mal eine Sache durchstehen und so weiter und so fort. Ich möchte das nicht weiterführen und ich möchte auch niemanden, ich weiß, das ist sehr interessant, wenn man das einfach mal aus der Sicht eines Mönchen hört, diesen ganzen Bereich, der hat es ja gut, kann man sagen, hat nichts damit zu tun. Und ich glaube, deswegen ist die Sicht auch interessant, weil er halt auf einmal aus der Distanz andere Dinge einfach sieht. Ich glaube, man könnte das bewusst das zweite Drama nennen. Doch Shakespeare hätte niemals einen Bestseller gelandet mit diesem Drama, weil niemand das wahrhaben will. Man möchte lieber die schmachtenden Herzen, die voll mit Hoffnung sind und so weiter. Da kann man sich viel lieber identifizieren mit, denn man will nicht die Realität sehen, dass also aus Anhaftung schließlich, dass es nicht die Erwartungen so erfüllt, ne? Und dass man deswegen ebenfalls zornig wird. Jetzt kommt der dritte Phase materiellen Wunsches. Man entwickelt einen Wunsch, man versucht das Objekt des Wunsches, man bekommt auch den Wunsch, oh Glück, erfüllt. Es erfüllt auch tatsächlich die Erwartung. Aber, und jetzt kommt der Sand im Süßreis, der das ganze Gericht verderbt, es ist nicht von Dauer. Es ist zeitweilig. Spätestens zur Zeit des Todes muss man sich von seinen materiellen Anhaftungen trennen. Und je stärker man anhaftet, desto größer ist der Schmerz. Ich weiß, dass im Fall von Tante Lieselotte aus Hannover, Tante Lieselotte, also meine Tante, Tante Lieselotte war Besitzerin mehrerer Reihenhäuser und hatte ein unglaublich bequemes Einkommen durch die Miete. Nicht? Sie hatte einen Großteil auf die Bank getan, es wurde zerzinst. So in einer Nacht wurden ihre ganzen Reihenhäuser, es war mystisch, man konnte es nicht verstehen im Clan, ihre ganzen Mietshäuser einfach niedergebombt. Nicht? Und danach, in der Nachkriegszeit, wisst ihr, wurde das Geld entwertet, es war nichts mehr wert, und sie hatte das unglücklicherweise nicht in Gold angelegt, wie die ganze Familie das geraten hatte. Und auf diese Weise war Tante Lieselotte ein absoluter Verlierer. Und eines von diesen vielen historischen Losers. Sie war schließlich so verbittert und enttäuscht, dass sie nicht mehr aus ihrem Bett herauskam und dass ihr der Fuß aus Mangel an Bewegung abbaute. Das ist die dritte Phase materiellen Wunsches, dass man, ich gebe zu, das ist recht extrem, Tante Lieselotte. Wir haben auch alle versucht, ihr Mut zu machen, aber es ging nicht. Sie konnte das nicht verbinden, verschmerzen oder wegstecken. So, je mehr man anhaftet, wird man leiden, denn wir werden es verlieren müssen. Wir sind in dieser Welt nicht, um zu genießen. Diese Welt ist eine Belehrungsanstalt von der einfachen Sache, dass wir nicht mit unbedeutenden Stücken aus Materie glücklich werden können. Nur in unserem Herzen ist allerdings dieser, wie Prabhupada das so gut sagt, ein bewusstes Lebewesen muss anhaften. Das geht gar nicht anders. Kaiser Akbar, ihr wisst, dieser sehr kultivierte Kaiser, hatte einen Minister namens wie Bahn. Kommt jetzt nicht, ist also auf der Zunge, aber kommt nicht, der Name. Es kommt vielleicht noch eine Zeit. Und er fragte diesen Minister, es war auch, der gab ihm so einen Lebenstipp, sag mal, wie lange wird die sexuelle Anziehung? Und da sagte dieser Minister, bis ans Lebensende. Ach, ist doch nicht möglich, sagte Akbar, der ist mir noch alt und nutzlos. Dann kann man doch nicht mehr da. Warte ich das hier zu gegebener Zeit zeigen. Doch, der Zeitpunkt kam, wo dieser Minister, ich wünschte ich jetzt seinen Namen, zu Akbar hinging und sagte, jetzt komm schnell, komm ganz schnell, verlier keine Sekunde und bring deine Tochter mit. So, Akbar, was denn, wieso denn? Der war mitten bei was anderem. Komm, jetzt, habe ich gesagt. Und komme ich eben. Und dann nahm er auch noch schnell die Tochter mit. Und sie gingen ganz schnell, sie liefen. Der Kaiser lief, sein Minister hinterher, in ein Haus. Und bevor sie reingingen, sagte der Minister, doch, wenn wir jetzt reinkommen, wir sehen dort einen Sterbenden, der gerade dabei ist, seinen Körper aufzugeben. Schau, wohin der schaut. Wo der abgöttisch seine Blicke hinrichtet. Okay, sag ich, gut. Aber was hat das zu... Wieso hast du mich hier über... Komm jetzt rein. Höchste Eisenbahn. Höchster Falke hätte er vielleicht gebracht. Ne? Ein Falke auch sich schnell fortbewegt. So. Jetzt! Yes! Sie machen die Tür auf und da sah er, der war voll am Sterben. Man sah richtig, der war nur noch also heavy am Sterben. Nicht? Und der schaute dann auf und er sah beide, den Kaiser und seine Tochter. Und dann ging sein Blick sofort von dem Kaiser weg und er schaute einfach auf die Tochter, die sehr hübsch war. Er schaute und schaute und dann gab er seufzend den Körper auf. Siehst du? Sagte der Minister, jetzt habe ich es dir gezeigt. Man ist bis zum letzten Augenblick des Todes angehaftet an Sexualität. War sehr, ich fand, das war glänzend gezeigt, also das war klar. Dann gesagt, Akbar, ja, sagte er und ging dann nachdenklich zurück in seinen Palast. Nicht? So, wir müssen anhaften. Im Buddhismus, nicht, dass ihr denkt, das müsst ihr jetzt nicht glauben, das ist jetzt hier nur einfach gesagt worden, mal in so einer Vorlesung. Im Buddhismus gibt es folgende Geschichte, und zwar, da wird ein Mann verfolgt von einem Tiger, und er rennt und rennt und rennt und rennt und wird dann getrieben über einen Abgrund und fällt in den Abgrund hinein, kann sich aber in letzter Minute an so einem kleinen Bäumchen festhalten und baumelt dann über dem Abhang. So, der Tiger macht jetzt also Arrangierungen, wie er ihn kriegen kann, während unten am Boden der Schlucht, wo sich ja auch also ein zweiter Tiger auftaucht und die Zunge schlägt, wie sagt man, den Maul schlägt, sich die lächt und einfach da nach oben schaut. So, in diesem Augenblick, ein wirklich äußerster Todesangst, registriert der Mann eine Himbeere. Anhaftung kann nicht abgetötet werden. Sie muss nur übertragen werden. Anhaftung an materielle Dinge wird materielles Bewusstsein genannt und Anhaftung an Krishna oder seine Geweihten wird Krishna-Bewusstsein genannt. Bewusstsein ist daher der Sitz der Anhaftung. Solange man bewusst ist, wird man an irgendwas haften. Es heißt hier klar, dass wir Befreiung erlangen, wenn wir das Bewusstsein einfach vom materiellen Bewusstsein zu Krishna-Bewusstsein läutern. Denn seht, der Weg der materiellen Anhaftung, der uns zur Zerstörung führt, geht also über auf dem Schnellgleis der Illusion zum Bahnhof Lust, von da zum Bahnhof Zorn, von da zum Bahnhof Täuschung und dann zur Verwehrung und dann geht die ganze Intelligenz verloren und dann kommen wir zur Endstation. Und da fährt er gegen den Felsen, weil es kein Stoppschild gibt. Dieser Zug nämlich in den nächsten Tod hinein. Nun heißt es in der Gita, und deswegen wird vor materieller Anhaftung so sehr gewarnt, dass das Bewusstsein, was man zur Zeit des Todes entwickelt hat, einen weiterführen wird zu seinem nächsten materiellen Körper. Das ist etwas, was man ganz einfach, also fast mit einem einfachen psychologischen Satz klar machen kann. Es ist auch hier so, worauf euer Bewusstsein gerichtet ist nach dem Ferienlager. Dort werdet ihr ohne Fehl hinkommen. Nicht? Der eine wird zu seinem Häuschen in den Bergen zurückgehen, wo er die Ziegen melkt. Der andere wird zurückgehen an sein wohltemperiertes Klavier, wo er erstmal eine Schnulze hinlegt. Oder seine Gitarre. Der nächste wird zurückgehen zu seinem Zivildienst. Wieder der nächste wird in seine betreffende verräucherte Stadt, in seine verschwitztes Arbeitssofa zurückgehen. Und auf diese Weise gehen wir also überall an unsere materiellen Stationen zurück, wo unser Bewusstsein halt fixiert ist. Ich werde auf die neue Farm gehen, die wir in Heidelberg haben. Ich werde zuerst zum Raketenforscher fahren und ihn ordentlich ärgern mit diesen wir waren niemals auf dem Mond Thema. Er weiß schon, dass ich komme damit und freut sich schon und so weiter und so fort. Also das Bewusstsein wird uns zu unserer nächsten Station in Raum und Zeit hinführen. Das ist ganz klar. So, wenn der materielle Körper, der aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther besteht, aufgegeben wird, wird uns der feinstoffliche Körper, der von dem unserem Bewusstsein durchdrungen ist, nämlich dem Geist, der Intelligenz und dem falschen Ego, zu unserem nächsten physischen Raum hinbringen, wo wir, wie ein amerikanischer Dichter sagte, wieder aus einem neuen Fenster schauen werden, in eine neue Landschaft, die sich unseren neuen Augen erschließt. Nicht? Es spricht damit poetisch vom Wechsel der Körper und der Umstände. So, wir können diesen Vorgang immer wieder im materiellen Leben zu sein und immer wieder uns mit unserer materiellen Anhaftung auseinanderzusetzen und darum zu kämpfen, sie zu erfüllen und darunter zu leiden, dass wir nicht zufrieden werden können mit ihnen. Wir können von diesem unglückseligen Kreislauf befreit werden, wenn wir es schaffen, unsere Anhaftung auf Krishna zu platzieren. Das ist nicht einfach. Zunächst einmal, wenn man sich gegen Krishna, seine Anhaftung auf Krishna platziert, kommt plötzlich kommt die Familie an. Der Vater sagt, habe ich dir nicht immer alles gegeben, was du wolltest? Das ist der Verstand. Warum willst du mich jetzt einfach so verlassen? Und die Mutter kommt. Oh, Sohnematz, Sohnematz, Sohnematz. Warum willst du mich jetzt verlassen? Die Mutter ist die materielle Intelligenz. Habe ich nicht ständig Pläne geschmiedet und dich verwöhnt noch und nöcher? Habe ich dir nicht immer gesagt, du bist der Großartigste, wenn du mal verdrossen und enttäuscht im Sofa gehangen bist? Habe ich dir nicht immer geholfen? Und dann kommen die Schwestern an. Ach, Friederchen, Friederchen. Wieso verlässt du uns jetzt? Das sind die materiellen Sinne. Haben wir dir nicht immer alles gegeben, frech und kess, was du wolltest? Wie es richtige Schwestern bei ihrem Briederchen machen? Und dann kommt der Bruder. Kommt der Bruder. Oh, Bruder ist der stellvertretend fürs falsche Ego. Du willst doch nicht hier einfach als Pflaume dastehen, dass du dass alle Leute denken, du hast es zu nichts gebracht, deswegen bist du zum spirituellen Leben gegangen. Ich kann dir viele Freunde aufzählen, die sagen, dass du auch wieder der Party der historischen Verlierer beigetreten bist, nicht? Der Mönche, die aus dem Frust heraus über ihre eigenen Inkabilitäten, ihre Unfähigkeiten, sich einfach vom materiellen Leben losgelöst haben und ein irres, ein dieser völlig unverantwortliches Traumtänzer-Dasein geführt haben auf den Dächern ihres Frosts. So sagt also der Bruder. Und so kommen also unsere ganzen Verwandten an und werden uns sagen, ach, gib dich nicht, Krishna, hin, das ist doch viel zu extrem. Das ist doch viel zu extrem. Das passt doch gar nicht in die heutige Zeit hinein. Schau dir doch, wie die angezogen sind. Das ist nicht modisch. Und wer weiß, wer alles ankommt. Gestern, ihr könnt es wirklich mal, deswegen ist Krishna-Bewusstsein so existenziell, berührt es einen. Und jeder, der sich einmal wirklich mit dem Krishna-Bewusstsein ernsthaft beschäftigt, das geht ihm einfach im Kopf herum. Das ist nicht etwas, was man so schnell beiseite legt, sondern das geht einem einfach im Kopf herum. Man muss sich also damit, man muss sich entweder betrinken, um das zu vergessen, damit zu einem völligen Idioten werden praktisch, nicht? Oder man muss einfach sagen, ja, das stimmt, was ich da gehört habe. Nicht? Deswegen, es gibt einen großen Weisen im 15. Jahrhundert, hat er gelebt, Srila Rupa Goswami, der hat gesagt, also meine lieben naturalistischen Freunde, wenn ich euch einen Tipp geben kann, beschäftigt euch nicht mit dem Krishna-Bewusstsein. Wenn ihr so weitermachen wollt wie bisher, dann schaut nicht auf den anmutig geschwungenen Krishna, also es steht so in einer etwas geschwungenen Haltung, dann schaut nicht der unter dem Vanshivata, der unter dem Vanshivata-Baum steht und auf seiner Flöte bläst. Schaut euch nicht diesen vom Mondlicht erhellten schönen Jüngling an, denn ihr werdet nicht weitermachen können in euren materialistischen Anhaftungen. Das ist eine Art, ein Mittel, was in der Poesie, der subtilen Poesie angewandt wird, wo man also eine Verherrlichung Krishnas auf indirekte Art und Weise macht, wo man nämlich sagt, ja, wie machtvoll er ist, wie anziehend er wirkt, nicht? Dass er sogar die festen Knoten materieller Anhaftung lösen kann und man sich also davon löst. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren mal auf der Göttinger Kunstmesse gewesen, etwas, was wir eigentlich unbedingt wieder wiederholen müssen. Wir hatten da so einen kleinen, eine Flamme und wir haben Papadams gemacht und wir haben das an die Kunstnarren, also Kunstfanatiker, ausgehändigt. Ich kann mich auch erinnern, Joseph Beuys eingegeben zu haben. Hat also auch Passade gekriegt. Und richtig, und dann hatten wir Musik gemacht und dann waren wahnsinnig viele Kunstfanatiker um uns herum und haben die Musik verspeist, nicht? Und Bhakti Bhushan Swami, der ein sehr direkter Prediger ist, diejenigen von euch, die ihn kennen, wissen ihn zu schätzen, nicht? Er sagte also, gehen Sie schnell vorbei! Gehen Sie schnell vorbei! Bleiben Sie nicht stehen, das ist gefährlich hier! Wenn Sie weitermachen wollen mit Ihren Klecksereien. Was hat denn auch manchmal tun das einfach Vaishnavas, um Leute ein bisschen aufzurütteln. Mit dieser Ölschmiererei. Wenn Sie weitermachen wollen, dann gehen Sie schnell weiter. Das ist nichts für Sie hier. Natürlich kamen mehr und mehr Leute. Denn vielleicht kriegen Sie einen Gusto Superiore, einen höheren Geschmack. So hat er also gepredigt. Manche nun weigern sich natürlich um den Gusto Superiore. Stellt euch vor, ihr nehmt einen Wurm aus seinem Kudung heraus, macht ihn sauber, tut ein bisschen Eau de Cologne unter die Achsel schmieren tut ihn also ein bisschen modisch und der Zeit entsprechend einkleiden. Der wird das nicht zu schätzen wissen, was ihr da für ihn getan habt. Der wird plapp wieder in den Mist reingehen. Nicht so. Materielle Anhaftungen machen das Ähnliche. Nicht? Man macht Hören auf dem Ferienlager. Ja, man sollte sich auch verändern, aber wenn das denn da ist, nur ungefähr 30 Zentimeter von der Zunge entfernt, dann beißt man schnell zu, einmal ist keinmal. So, Anhaftung, das ist etwas, das ist praktisch unser psychologischer Motor im materiellen Dasein. Etwas, ein Motor, der geölt und geputzt ist, seitdem wir aus dem Mutterleib getreten sind und schon davor ständig uns von einer Lebensform zur nächsten getrieben hat. Wir können diesen machtvollen Motor nicht aufstellen. Wir können ihn jedoch einbauen in ein neues Vehikel, in das Fahrzeug des Krishna-Bewusstseins. Es ist hier, gilt hier ein Gesetz, je mehr man angehaftet ist an spirituelles Leben, und dazu muss man sich zunächst einmal durch eine Grauzone bewegen. Ich will gleich erklären, was ich damit meine. Je mehr man angehaftet ist an spirituelle Leben, desto schneller kommt man voran. Je mehr man anhaftet am Chanten und ans Prasad am Essen und besonders an die Devotees, desto leichter fällt es einem, die materiellen Anhaftung mit Kusshand aufzugeben. So, man muss hier zunächst einmal durch eine Grauzone hindurch. Mit anderen Worten, spirituelles Leben wird nicht vom ersten Tag an völlig spontan sein, weil eben diese Anhaftungen noch in unserem Herzen sind. Und deswegen heißt es, müssen wir Regeln und Regulierungen des spirituellen Lebens annehmen. Sehen wir, auf der Anfangsstufe wird ein Gottgeweihter als Sadaka bezeichnet, jemand, der Sadhan ausführt, das heißt spirituelles Leben nach Regeln und Regulierung. Wir essen kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier und das tun wir alles nicht mehr. Wir bedröhnen uns nicht, also wir betreiben keine Berauschung und keine egozentrische Sexualität, keine, was noch, ein Glücksspiel machen wir auch nicht. Und selbst wenn der Geist manchmal dazu einem danach ist, ach, jetzt will ich doch mal die Sau rauslassen, nicht? Und mal zeigen, was ich noch an speziellen Angewohnheiten an mir auf mir sitzen habe, nicht? Jemand, der mit dem spirituellen Leben beginnt, hat sich einfach diese Prinzipien gesetzt und bricht sie einfach nicht. Genauso ist es mit dem Chanten. Manchmal setzt man sich hin und man will nicht chanten. Dort, wo die Zunge war, ist jetzt ein Eisenschwert. Dort, wo die Ohren waren, sind Buttellöcher für Kaninchen. Dort, wo der Geist war, ist einfach Kartoffelbrei. Und man kann sich an dieser Stelle einfach nicht zum Chanten durchringen. Nicht? Es ist einfach... geht alles nicht. Trotzdem, der Devotee auf der Anfängerstufe weiß, ich habe mir ein Prinzip gegeben, ich chante jeden Tag eine Runde, eine und eine Dreiviertelrunde, nicht mehr und nicht weniger, und er richtet sich dann nach diesem Prinzip. Und so entwickelt man langsam den höheren Geschmack. Und hier ist das letzte Beispiel, was ich anführen möchte hierfür, was in dem Upadeshamrita drin steht. Ein Gelbsuchtkranker, wenn der Zucker isst, empfindet er aufgrund seiner Krankheit den Zucker als bitter. Doch indem er geduldig weiter Zucker isst, wird durch diesen Zucker seine Krankheit beseitigt, der verbreitet sich am ganzen Körper. Und dann schmeckt er den Zucker plötzlich als süß. Es ist das beste Heilmittel gegen Gelbsucht. Und ich selber, der ja einen sehr atheistischen Hintergrund habe das einfach mal in Indien, als ich wirklich keine andere Medizin hatte, mal ausprobiert. Das war bei der ersten Reise, die ich gemacht habe. Und es klappt total. Man ist dann schließlich wie berauscht und liegt lallend in der Ecke vom ganzen Zucker. Aber es wirkt. Nicht? Es wirkt total. Man kann da also, morgens habe ich so eine Tüte gegessen, mittags und abends. Und also Kristallzucker, nicht? Also Candy-Zucker. Und dann musste ich erstmal für eine weitere Woche nur trinken, um die ganzen Klebstoff aus dem Blut rauszutreiben. Das Blut hat wahrscheinlich überall schon gebackt an den Venen, nicht so viel Zucker. So, genauso empfinden wir im Augenblick nicht immer den Wohlgeschmack am Krishna-Bewusstsein, weil unsere Zunge mit dem dicken weißen Film der Unwissenheit beladen ist, nicht? Doch wenn wir weiter Krishnas heiligen Namen chanten, wird, so sagt dieser Vers, diese Unwissenheit weggehen, genau wie die Gelbsucht durch die mehrfache Anwendung reichlicher Mengen von Zucker. So, deswegen Sadhana. Auf der Anfängerstufe sollte man einfach mit der Intelligenz von der Richtigkeit des Krishna-Bewusstseins überzeugt sein und viele kritische Fragen stellen, seine Zweifel äußern und sich die Antworten anhören, und dann sollte man auf der Stufe der Intelligenz ein Ziel fixieren. Das mache ich jetzt einfach, und dann macht man Prinzipien, und nach einer relativ kurzen Zeit macht man einen wunderbaren Wohlgeschmack. Es kann schon sein, bei der ersten Runde, wo man sich durchringt, Hare Krishna zu chanten, und will es dann nie wieder aufgeben, und wird langsam mehr und mehr angehaftet an Krishna. Man sieht die höchste Persönlichkeit Gottes vor ihm und mit ihm eine Symphonie spirituellen Wohlgeschmackes, der alles bisher Dagewesene absolut übertrifft, und geht dann unbeirrt auf dem Weg der Befreiung voran, sodass man als selbstverwirklichte Seele zurück zu Krishna geht, schon in diesem Leben. So, Hare Krishna, hier bin ich an das Ende gekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist natürlich ein Thema, wo jeder drüber nachdenkt. Auch wenn man ein Devotee ist, muss man sich noch über Anhaftung Gedanken machen. Das hört sicherlich nirgendwo auf. Habt ihr hierzu einige Fragen? Ja.
Zum Sterben, das Bewusstsein, das man hat zum Zeitpunkt des Todes, das fängt den neuen Körper. Und wie ist das, wenn ein Kind stirbt?
Ja, dann ist das zunächst einmal für das Kind. Sieh mal, hinter deiner Frage ist, glaube ich, so ein bisschen drin, das hat ja noch nicht viele Inhalte, es hat ja noch nicht viel erlebt, nicht? Aber das Kind ist ist schon Millionen von Jahren alt. Die Seele, mit anderen Worten, ist ewig und hat schon viele, viele Erfahrungen gemacht. Das sieht man manchmal bei Kindern. Hast du Kinder?
Ja.
Wie viele?
Eines.
Wenn man die Persönlichkeit eines Kindes sieht, merkt man, da sind bestimmte Kinder, die sind einfach. Ich weiß, es gibt in Flensburg so einen, der heißt Suchandra, das ist ein kleiner Knirps. Der ist hundertprozentig in einem vorangegangenen Leben ein Devotee gewesen. Nicht? Wenn der Devotee sieht, dann wirft er sich zack auf den Boden, krach. Ja, auch wenn es regnet und schneit, nicht? Dann liegt der kleine Knöpfer in seinem kleinen Hemdchen auf dem Boden, bringt seine Ehrerbietung da, lang ausgestreckt. Und man muss sich sehr, und wenn man mit ihm zusammen ist, schaut er einen immer sehr genau an, ob man alles richtig macht. Ich war einmal, da konnte der kaum sprechen, da hatte ich eine Nachtrast genommen, und das war in Glücksburg gewesen, da oben in der dänischen Grenze. Und ich war müde und war ein bisschen in Maya einfach, nicht? Ich wollte nicht aufstehen, und weil niemand war aufgestanden in diesem Haushalt, nicht? Und ich war schon um 4 Uhr hochgekommen, und dann habe ich mich um 6 Uhr wieder hingelegt, weil ich so müde war. Dann kam er plötzlich rein.
Chidana!
Ja, was ist? Ich wusste schon, was kommen wird, nicht? Wann singen wir? Weil es war jetzt kurz vor 7, nicht? Und dann singt man immer, nicht? Und dann, ach, okay. Rausgekommen, nicht? Der ist sehr großartig, diese große Persönlichkeit. oder auch jetzt im materiellen Leben, manchmal geraten die Kinder ganz anders, als man sich's vorstellt, und zeigen, dass sie eine andere Persönlichkeit waren. Da gibt es eine nice Sache, die ein Forscher, Ian Stevenson heißt, der hat das untersucht. Er war ein Sohn in einer sehr frommen Familie, und als er so sprechen konnte, so, ich weiß nicht, 5 oder 7 habe ich in vager Erinnerung, ich mag mich täuschen, aber es war recht früh. Da sagte er plötzlich zu den Eltern, sag mal, Papi und Mami, langweilt ihr nicht euch gegenseitig immer die gleichen? Warum geht ihr nicht mal mit anderen? Ja, und dann sagte er, er kam richtig raus, und ich muss immer hier eure Milch trinken und so einen langweiligen Sirups. Man kriegt dann endlich mal Whisky und so, solche Sachen zu. Und die haben sich gewundert, woher weiß der auch von diesen Dingen? Dass erstmal im Haushalt gab es kein Whisky, in Indien ist Whisky was ganz Rares. Da hat man so sein Homemade Reisschnaps, nicht? Aber das ist schon alles. Nicht? Und dann, wie gesagt, dann sagte er plötzlich, das war jetzt ein besonderer Fall halt, sagte er plötzlich, ach, mir ist das so langweilig und überhaupt, ich bin hier gar nicht, ich bin nicht euer Sohn. Und er sagte, er drückte dann aus, dass er im Grunde genommen zu einem anderen Stadt gehört, zu einem anderen Haushalt und so weiter. Und man musste dem schließlich nachgehen und fand dann, dass seine Angaben von dieser Person, die er angeblich sei, sich mit diesem einem reichen Schnösel deckten, der fürchterlich verwöhnt und mit perversesten Angewohnheiten zu einem frühen Tod gekommen war. Und in Indien war dann klar, ist der wiedergekommene Schnösel. In Afrika ist das auch so, und jetzt habe ich gerade einen Bericht gelesen aus Israel, da gibt es diese Drusen, schon mal gehört? Das ist ein Volksstamm, die mit dieser Reinkarnation völlig leben. Die gehen dann, für die ist klar, der kleine Bub ist der Opa von Nachbardorf, nicht der verstorbene Opa vom Nachbardorf, weil es da einfach Beweise gibt, die nicht von der Hand zu weisen sind. Anyway, wir werden jetzt, hier möchte ich eine absolute Empfehlung machen. Wir haben die solche Sachen, ich weiß, dass man die auch durchaus kritisch untersuchen sollte und nicht so Larifari alles akzeptieren sollte, was den Bereich ist. Wir haben da dieses glänzende Buch also Rajavidya hat es geschrieben, Reinkarnation, die umfassende Wissenschaft der Seelenwanderung. Und da wimmelt es von solchen Geschichten, die auch total wissenschaftlich und damit meine ich die kritische westliche Wissenschaft, untersucht wurde, wo man einfach sagte, also die beste Erklärung, die es gibt hier. Ja, also so ist das mit dem Kind, nicht, was mit 3 Jahren stirbt.
Ich nehme das
Bewusstsein,
was ich zusätzlich
jetzt
bekommen habe, 3 Jahre
auch nicht. Auch noch, ja. Einfach so mit. Ja, ja. Aber die kriegen einiges mit. Man soll sich wundern. Also die Kinder im Mutterleib, das habe ich im Zeitmagazin, hat mir das neulich jemand hat mir einen Artikel daraus geschickt. Da war eine Mutter, die hörte wahnsinnig Beatles-Musik. Nicht? Wahnsinnig gerne Beatles-Musik. Solche Klassiker wie She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah und solche Sachen. Nicht? Die war richtig da. Das war einfach das Beste für sie. Und dann aus irgendeinem Grunde mochte sie nicht mehr Beatles-Musik. Vielleicht, weil sie erfuhr, dass John Lennon eine Sau war. Nicht? Oder ich weiß nicht warum. Nicht? Ich meine, es ist mir jetzt ein bisschen unwirsch rausgerutscht. Er war ein Mensch, der also problematisch war, sagen wir mal so. Und aus irgendeinem Grund ist er also jetzt. Und dann, jetzt wird es hochinteressant. Dann hatte sie die Musik abgestellt, hatte ihre ganze Beatles-Sammlung weggeschenkt oder verkauft. Und dann kam es halt zur Niederkunft, und das Kind hörte dann, als es 1 Jahr alt war, wieder diesen Hit, She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch noch kennt. Das also, der hat ja die Welt bewegt damals, dieser Hit. Ich konnte ihn direkt auswendig. Also der und das Baby hat also so klare Symptome des Wiedererkennens gemacht. Das hat Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie die das belegt haben im Zeitmagazin. Es hat es wiedererkannt. An was für Symptomen das jetzt belegt wurde, weiß ich jetzt nicht. Aber das war also, das hat es mitgekriegt. Die kriegen einiges mit. Die haben bloß die Auffassungsgabe ist da, aber die verarbeiten das halt total anders, nicht? Und deuten das total anders.
Die Glücklichen.
Ja.
Ich wollte jetzt fragen, jetzt sagen wir mal, ist man auf dem Weg der Befreiung oder wie man das ausdrücken will. Und da kommen verschiedene Prüfungen. Ich glaube, jede Devote oder jeder, der mal chantet, merkt dann das oder der mal sich irgendwie interessiert hat. Oder. Und das ist jetzt eine Prüfung, man erkennt die Prüfung, oder? Jetzt sagen wir, man besteht mal die Prüfung nicht oder man fällt wieder, fällt rein.
Ja.
Und dann merkt man das und dann kommt man wieder, versucht man da wieder rauszukommen. Jetzt hat man sich da wieder ein neues Karma ein bisschen aufgebaut, oder wie sehe ich das? Wenn man da reinfällt und das nicht.
Nur besteht. Krishna verzeiht, Krishna ist nicht so der zornschwingende, der frustrierte alte Mann, der also nur die der nur straft, der nicht. Es ist von vornherein verstanden, dass einer auf dem spirituellen Pfad ausgleitet. Zumindest im Geist gleitet er aus. Nicht? Das könnt ihr sicherlich alle bestätigen, dass man mal im Geist so drin ist. Hallo, 10. Das ist sicherlich da. Und man soll, unsere Verantwortung ist halt dafür zu sorgen, dass es von der mentalen eben nicht auf die physische Ebene kommt, unser Ausrutscher. Aber selbst wenn dem geschehen ist, sagt Krishna da in der Gita, gibt es einen Vers, man hi pata paschrita jepish syupapa yonaya. Und zwar sagt er, auch wenn ein Devoti durch einen Unfall zu Fall kommt, ist er dennoch weiterhin als Heiliger zu betrachten, weil er sich auf dem richtigen Pfad befindet. Es ist praktisch so, wie einer, der unter der Dusche steht und noch einen Schmutzfleck am Steißbein hat. Man kann nicht sagen, du bist ja noch schmutzig und ihn deswegen verurteilen, denn er ist gerade dabei, das wegzuduschen. Nicht? So kommen auch, es kommt es vor, dass besonders neue Devotees zu einem Fall kommen. Nicht? Und also wieder völlig, auch zum Teil auch ganz bedeckt werden wieder, das gibt es auch. Und aber Krishna korrigiert dann sein Devotee nach einer gewissen Zeit. Selbst wenn ein Transzendentalist wirklich für lange, lange Jahre sein spirituelles Leben aufgibt und wie ein ordinärer Mensch lebt, ist doch die Erinnerung an seine spirituellen Aktivitäten so stark und auch so sweet, so süß, dass er irgendwann zurückkommt zu dem spirituellen Pfad. Das ist das Gute. Deswegen auch bin ich mir klar, ich weiß, wie manche Feriengäste hier sind und ich muss besonders auch, ich weiß, dass die Gruppe, die mit Harald gekommen ist, also ja eigentlich ihren ersten Aufenthalt in einem richtigen Tempel mit Devotees, die also mit einer richtigen Devote-Gemeinschaft gemacht haben und wirklich mal so leben, und ich muss wirklich meine Hochachtung euch allen ausdrücken, dass ihr macht euch so gut, also ihr nehmt das so gut auf, und ich denke, dass ihr das mitnehmen werdet und weiter in irgendeiner Weise darauf, auf eure Weise aufbaut. Das ist also, selbst wenn ihr den Sprung machen würdet in Wiesbaden sagen, ja. Ich will jetzt keine Beispiele geben. Könnt ihr selber eure Fantasie schweifen lassen, nicht? Was man alles machen kann in Wiesbaden, Mainz und in, also warum nur die, überhaupt alle, nicht? Krishna sieht das Gute, was man getan hat, und dann macht man da weiter. Aber man muss sorgsam, man muss diesen Punkt verstehen, seine Anhaftung, wo lege ich meine Anhaftung hin? Der normale Gang, der so sich eingefressen hat durch unsere deutsche Geschichte, ist, ja, dann werde ich jetzt mich bald mal Paul verlieben und dann, nachdem ich ein bisschen älter werde, muss ich was Stetiges haben, ich bin nicht mehr so jung und mobil, dann ein und dann brauchen wir ein Häuschen mit Garten und dann Kredite aufnehmen und dann die Rutschbahn des materiellen Lebens ist da voll für euch poliert mit Schmierseife und das geht ganz flott, wenn man nicht aufpasst, wo man seine Anhaftung hinsetzt. Wir müssen immer die Anhaftung, also immer darauf aufpassen. Stimmt's, Holger? Holger hat das erfahren. Der Holger ist ein sehr alter Transzendentalist, war bestimmt schon ein Babaji im vergangenen Leben, nicht? Und ist dann, hat eine Zeit im Tempel mit uns gelebt und ist dann ins materielle Leben gegangen und hatte dann so ein paar Anhaftungen. Und das geht so zügig. Die kommt, Maya gibt einem das sofort. Klack, 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 hier. Und dann setzt sie hier hin und wutsch! Runter in den Sumpf des materiellen Daseins. Besonders im spirituellen Leben ist Maya, also die Illusion, ist besonders mit besonderer Akribie und besonderer, wie soll ich mich ausdrücken, Schaffensfreudigkeit gibt sie einem, also Kreativität gibt sie einem. Wusstet ihr, dass der Begründer der Apple Computer ist eines der reichsten Männer, das ist ein Hare Krishna, der einmal aus dem Tempel rausgegangen ist, weil er seine materiellen Anhaftung ein bisschen austoben lassen wollte und sofort, das war alles da. Nimm die Apple Computerei. Nicht? Und hat es ja sehr zu viel gemacht. Er ist jetzt der Juppie überhaupt. Ja, Andy.
Also, du hast im Vers sich jetzt beim Betrachten der Sinnesobjekte, ja, der Mensch Anhaftung.
Stimmt das?
Ja, es ist eine Philosophie, die besagt, also wenn ich von Anhaftung wegkommen will,
muss ich durchgehen. Kenne ich die Philosophie.
15 Kilo Schokolade.
Ja. Sir Aleister Crowley, der bekannteste Schwarzmagier Europas und Begründer der wichtiger Teile der Hippie-Philosophie, hat gesagt, man muss erst durch die Hölle, um in den Himmel zu kommen. Sir Aleister, kennt ihr Sir Aleister?
Ja.
Kennst du Ton?
Nee.
Der ist wirklich, und der hat das gemacht. Der hat nach dieser Philosophie gelebt.
Wie lange?
Ja, der ist also. Ich kenne seinen Urenkel gut, der chantet Hare Krishna. Und ich hatte mich ja sehr für Crowley interessiert, eine Zeit lang. Und, also im Matschenleben gibt es schon. Die Sache ist, das ist auch die Philosophie, mit der Rajneesh unglaublich ins deutsche Gemüt getroffen ist. Klack, Volltreffer. Ja, stimmt, haben die Intellektuellen gesagt. Das ist in unserer ganzen Geschichte, die Bohemians haben diese Sache vertreten und es gab sogar ein Lied in der Hippie-Bewegung. Kick out the Champs hieß der, von den MC5. tut der Scham einen Tritt versetzen. Brüder und Schwester! Und dann ging es los, nicht? War eigentlich meine Philosophie auch. Die Devotees, als ich diese Philosophie vertreten habe, haben gesagt, aber du bist doch kein Schwein. Und das hat mich dermaßen vom Kopf gestoßen, weil ich hatte Wilhelm Reich zitiert und alle möglichen Leute und dann sagen sie mir sowas. Die Sache ist, wenn man materielle Anhaftung nachgeht, werden diese Anhaftungen stärker. Denn sie können ja nicht zufriedengestellt werden. Das haben die Erziehungsanstalt in Deutschland jetzt rausgekriegt. Die Erziehungsbehörden in Bayern, sie haben sich an das Fernsehen gewandt, dass man nicht mehr so viel Sexualverbrechen und so viel Gangstertum zeigen sollte. Und darauf hatte das Fernsehen zurückgeantwortet, nein, das ist gut, wenn man das zeigt und pädagogisch sehr wertvoll, denn auf diese Weise toben die Teenager diese Gewalt, seltsamen Instinkte, einfach, da wird ein Ventil gegeben. Nicht? Das war die Argumentation. Aber dann haben die von der Erziehungsbehörde wieder gekontert und haben gesagt, nein, wir sehen, dass nach dem Vorbild, was da gegeben wird, alten Omas, der Kopf abgesägt wird von Teenagern und diese ganzen Horrorsachen tatsächlich gemacht werden. Man wird nicht losgelöst davon. Nicht? Man kriegt Ideen und dann tut man diese schlafenden Anhaftung wecken. So, wir im Krishna-Bewusstsein, wir würden diesem Argument, wir können dieses Argument schon gebrauchen, müssen jedoch es ein bisschen pfropfen, sagt man dazu. Das heißt, dass man es veredelt, wie ein Baum, den man pfropft, oder pfropft, ne? Ein Baum pfropft man, ja. Wir müssen dieses Argument ein bisschen pfropfen. Das heißt, ja, wenn da Anhaftungen sind, so sollte man sich zu diesen Anhaftungen bekennen und sie auf einer anderen Ebene ausleben, der spirituellen Ebene. Zum Beispiel gibt es manche von uns, die sind ausgesprochene Musikbegeisterte. Die sollen sich total in den Kirtan rein vertiefen, verschiedene Melodien studieren, Instrumente und so weiter, und dann kann man es dahin verlagern. Oder ein anderer ist ein, wir alle sind, weil wir einen physischen Körper haben und jung sind natürlich, stellt sich auch im spirituellen Leben die Frage nach, wie kommt man mit dem anderen Geschlecht aus, soll man vielleicht heiraten. Wenn man diese Wünsche hat, sollte man eine spirituelle Ehe führen und sich gegenseitig helfen, frei zu werden von materiellen Anhaftungen und so weiter. So kann man alle Wünsche, fast alle, außer Leute umbringen und solche. Wenn man so ein bisschen pervers ist, dann muss man über diese Dinge, mit diesen Dingen fertig werden. Aber man kann alle Dinge. Oder jemand reist auf seinen Lebtag gerne. Ist auch wahnsinnig angehaftet. Ich muss jeden Tag in einem anderen Ort schlafen. Nicht? Er kann Krishna-Bewusstsein verbreiten und reisenderweise sich durch die Gegend bewegen. Nicht? Das war zum Beispiel bei mir selber in meiner Jugend, weiß ich noch. Ich habe immer geträumt, wenn ich einschlief, sofort habe ich geträumt von Afghanistan. Und ich habe so ein dickes Buch gemacht, in dem ich Bilder aus dem Reiseprospekt ausgeschnitten habe und die besten Gegenden. Nicht? Und dann schrieb, wo das war, dann habe ich darüber meditiert, da, so wie ich hier, so wie ich mein Passport habe, mein Reisepass, dann halten mich keine 10.000 Elefanten hier mehr. Und dann reise ich einfach durch die Gegend, nicht? Und im Krishna-Bewusstsein hatte ich auch noch diese Wünsche, ehrlich gesagt. Und dann habe ich halt die erste Indienreise gemacht und inzwischen wünsche ich mir, sind diese Anhaftungen wirklich zur Ruhe gekommen. Nicht? Man ist einfach, ich würde am liebsten an einem Ort mich irgendwo zur Ruhe setzen, und wo keiner weiß, wo ich bin. Für eine gewisse Zeit, nicht für immer. Das ist mir auch klar. So, all diese Wünsche sollte man auf die spirituelle Ebene läutern. Es heißt hier klar, dass wir Befreiung erlangen, wenn wir das Bewusstsein einfach vom materiellen Bewusstsein zu Krishna-Bewusstsein läutern. Aber dass man seinen materiellen Anhaftungen nachgeht, sah ich mir einen einzigen Sexoholiker, der frei geworden ist davon durch seine Anhaftung. Prabhupada hat dazu gesagt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, in Paris gehen die alten Männer in oben und unten Clubs und bezahlen, und Prabhupada war direkt entrüstet, ich bezahle $1.000 für eine Flasche. Weil da ist noch Bedienung dabei und all so Kram. Eigenen Augen habe ich es gesehen, hat Baba gesagt. Die Materiellenanhaftung geht nicht weg.
Jetzt die Frage, die ich vorhin stellte, oder? Ist das jetzt, also die Barmherzigkeit, man sich auch, das ist eine Barmherzigkeit, dass man sich dann auch wieder erinnert, dass der süße Geschmack doch noch da ist, auch wenn man da mal in den materiellen Sumpf reinkommt. Ist das speziell für dieses Zeitalter?
Nein, Krishna ist immer barmherzig gewesen. Mhm. Das ist wirklich Krishnas Barmherzigkeit, dass das stimmt, dass diese Erinnerung wiederkommt. Denn Krishna sagt in der Bhagavad Gita deutlich, wo die Ursache von eigentlich jedweder Erinnerung ist. Er sagt, ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Nicht, wenn die, manchmal, wenn man so, kann man das sehen, wenn man etwas erinnern möchte, es ist auf der Zunge und man meint, man braucht nur noch die Zunge an den Zehen abzuschaben, dann ist das Wort vor den Zehen und ist raus, nicht? Aber dann kommt es doch nicht. Und plötzlich dann kommt es. Das ist, wieso kommt es dann plötzlich und ist vorher nicht gekommen? Weil Krishna am Herzen die Erinnerung gibt. So wird es in der Gita erklärt. Wir werden heute Abend höchstwahrscheinlich in dem Vortrag, also ich kann das glaube ich schon so als kommende Attraktion ankündigen, über das Phänomen der Inspiration hören, die materialistische Erklärung, die sehr große, die es eigentlich nicht erklären kann, was das ist, Inspiration, und dann die Krishna-bewusste Erklärung. Ne? Gut, wir kommen einem natürlichen Ende entgegen, würde ich sagen. Hare Krishna, morgen läuft es.